Hallo und herzlich willkommen zum Podcast TV Media im Kino. Wir, die TV Media Redaktion, sprechen über aktuelle Kinoneustarts und helfen euch zu entscheiden, für welche Filme sich ein Kinoticket lohnt. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des TV Media Kino Podcasts. Wir sprechen auch diese Woche wieder über drei aktuelle große Kinoneustarts und sagen euch, für welchen Film sich ein Kinoticket lohnt. Heute mit dabei die Ina und der Teddy. Ina, stell dich mal vielleicht mal kurz vor. Was machst du gegen die große Hitze dieser Woche in Wien?
Hallo, ich bin die Ina. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit dabei sein kann. Ich habe eine Dachterrasse und habe die tatsächlich letzte Woche sommertauglich gemacht, indem ich mir ein Planschbecken gekauft habe oder eher meinem Hund eigentlich. Und ich habe mir mit dem Beamer der Terrasse ein wunderschönes Outdoor-Kino gemacht mit Lichterketten und so. Ja, so am Abend auszuhalten auf jeden Fall. Und du, Teddy?
Ja, wie kommt man die Hitze? Entweder man hüpft ins Wasser oder aber, und das habe ich die Woche wieder feststellen können, man setzt sich einfach am Abend für ein paar Stunden in ein gekühltes Kino. Das ist echt ein Rezept, finde ich, gegen die enorme Hitze.
Auf jeden Fall.
Voll. Und ich bin der Jakob. Ich fahre dieses Wochenende in die Berge. Ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, obwohl es da auch weit über 30 Grad hat und man da nicht wirklich der Hitze entkommt.
Ja, musst dich einschmieren, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Gut, dann fangen wir an mit den großen Kinofilmen diese Woche. Mit Abstand heißt es, der erwartete Film ist sicher Obsession. Und Ina, du kannst dir mal erklären, was da dahinter steckt und was das für ein Film ist.
Genau, worum geht es in Obsession? Die Idee dahinter klingt am Anfang irgendwie fast wie ein Märchen oder eine Romanze. Bea arbeitet in einem Musikgeschäft und er ist eigentlich ursympathisch und nett und schüchtern. Und er steht auf seine Arbeitskollegin, die Nikki. Ihm ist dann irgendwie mehr oder weniger zufällig sein magischer Wunscherfüller in die Hände gefallen. Und er spricht dann aus, wonach er sich schon irgendwie die ganze Zeit sehnt, was er sich schon die ganze Zeit sehnlichst wünscht. Und zwar, dass ihn Nikki über alles lieben soll, mehr als alles andere auf der Welt. Und ja, genau das ist dann auch in Erfüllung gegangen. Bea ist zu ihrem Mittelpunkt im Leben geworden. Und das Ganze hat dann recht brutale Folgen. Das Besondere an dem Ganzen ist, dass der Regisseur Barker 26 ist und man kennt ihn eigentlich von YouTube. Der Film hat ihm gar nicht so viel gekostet, $750.000 waren es, glaube ich. Und mittlerweile hat der Film weltweit, glaube ich, über $340 Millionen eingespielt, was einfach, was es so höchstwahrscheinlich noch nicht gegeben hat und eine neue Sensation werden wird. Mir hat er gut gefallen. Ich mag es, dass es kein Horrorfilm im klassischen Sinne ist, sondern ein bisschen in die Psycho-Ebene geht. Und also ist schon dann eigentlich auch recht blutig, aber mir gibt das Psycho-mäßige immer viel, viel mehr. Ich habe mich am Anfang gefragt und das hat mich irgendwie am Anfang auch ein bisschen gestört, warum Bea nicht einfach ausgestiegen ist aus dem Ganzen, als es ihm schlecht gegangen ist und ihr schlecht gegangen ist, und habe mich echt gefragt, warum er das mitmacht. Aber ich glaube, am Ende, wenn man sich etwas so sehr wünscht, dann hinterfragt man das vielleicht auch oft gar nicht mehr. Und recht schnell hatte ich dann aber Mitleid mit Nikki, weil es irgendwie in Richtung toxische Beziehung ging. Also irgendwie, wie wenn der Partner dann nur noch für den anderen lebt und ihre Persönlichkeit verschwindet. Sie hatte keinen freien Willen mehr. Das hat irgendwie dann krasse Züge angenommen und irgendwie hat sich für mich das Opfer-Täter-Ding dann im Kopf umgekehrt. Mit Sicherheit hätte sich ganz, ganz viel verhindern lassen können, wenn Bea am Anfang ausgesprochen hätte, was er wollen würde oder einfach mit ihr geflirtet hätte. Aber ja, im Endeffekt können wir das einfach, glaube ich, alle nicht, das kommunizieren, vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen. Teddy, was sagst du zum Ganzen? Wie hat er dir gefallen?
Also das Erste, was mir zu Obsession einfällt, ist, es ist eine wirklich originelle Idee, die extrem gut umgesetzt ist. Für mich ist das jetzt kein Horror im klassischen Sinn, also der von der ersten Minute an irgendwie Chaos und puren Terror verströmt, sondern das Grauen kommt hier tatsächlich auf leisen Sohlen daher, nur um sich im Finale dann zu blanken Entsetzen zu steigern. Ich kann gar nicht anders, als diesem 26-jährigen jungen Regisseur Curry Baker zu gratulieren. Wir werden sicher noch viel von ihm hören. Ich finde, es ist super, wenn man da reingeht und so wenig wie möglich drüber weiß, worum es da wirklich geht. Das entfaltet sich dann irgendwie sehr, sehr irgendwie organisch. Es ist, es ist wirklich, für mich war der Film faszinierend zu sehen, einfach, da war jemand, der hatte eine Idee, hat zwei hervorragende junge Schauspieler gefunden und hat dann etwas gemacht, das knapp 2 Stunden dauert und du bist wirklich gefesselt. Der unumstrittene Star des Films ist für mich aber Inde Navarrete.
Die ist ein Wahnsinn.
Die Hauptdarstellerin, die wirklich, also das ist eine Tour de Force, eine schauspielerische Tour de Force, die sie da irgendwie auf die Leinwand knallt, hat mich, ja, sie ist faszinierend, verstörend und man wird sich diesen Namen merken müssen.
Auf jeden Fall. Ich finde auch, die mit Abstand besten Szenen sind, wenn man so langsam merkt, dass sie quasi zwei Persönlichkeiten in einem ist, nämlich natürlich noch ihr ursprüngliches Selbst, aber auch dann das, was sich der Mann eben von ihr wünscht. Und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, das eine ersetzt das andere ja nicht einfach, sondern es existiert dann quasi gleichzeitig und immer wieder schwankt es dazwischen hin und her. Und das sind eigentlich total verstörende und krasse Momente. Und wie sie das spielt, ist total neu auch. Also sehr, sehr übertrieben auch, sehr ausdrucksstark, aber ich finde, im Kontext vom Film funktioniert das extrem gut.
Mhm.
Ich muss sagen, mir hat er auch sehr gut gefallen, obwohl ich schon so viel davor gehört habe. In den USA läuft der Film ja, wie du schon gesagt hast, innerhalb schon mehrere Wochen und hat wahnsinnig viel Geld eingespielt. Und obwohl ich wahnsinnig viel wusste auch schon, hat er mich dann trotzdem überrascht. Es war trotzdem ein anderer Film, als ich dachte eigentlich. Also zuerst habe ich mir irgendwie erwartet, dass er schon von vornherein irgendwie komplexer oder ambivalenter ist. Und während dem Schauen war ich dann eigentlich überrascht, wie so geradlinig der ist. Aber jetzt im Nachhinein bin ich eigentlich überrascht, wie viel da hängen geblieben ist und wie viele Punkte ich wieder reflektiere und was eigentlich dann doch ganz anders ist, als ich es jetzt beim ersten Sehen wahrgenommen habe.
Mhm.
Also ich glaube, wenn man den ein zweites Mal sieht, ist das wieder ein ganz anderer Film. Und so gesehen war er dann im Endeffekt eigentlich viel komplexer, als ich ihn beim Sichten wahrgenommen habe.
Mir ging es auch so, es ist richtig viel hängen geblieben. Also er führt auch irgendwie, man kann auch gute Gespräche darüber führen, regt zum Nachdenken an.
Es ist natürlich ein Film von einem 26-Jährigen über die jetzige Beziehungswelt, das ist klar. Und da ist halt ganz viel drin, also Co-Abhängigkeit, aber eben auch so der Mann, der einsam ist und sich die einfache Freundin wünscht, die ihn einfach begehrt und da aber gar nicht mehr viel Persönliches mit reinbringt in die Beziehung vielleicht auch. Also ganz viele so aktuelle Diskurse, finde ich, vermengt der. Und am Ende kommt aber trotzdem ein ziemlich unterhaltsamer und kurzweiliger auch Horrorfilm raus, der auch wirkliche Horror-Schock-Momente hat für Genre-Fans. Also ich finde, das ist da alles drin.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ich finde auch, das ist ja streckenweise, wirkt das ja wirklich wie so ein Beziehungsdrama. Und ich habe mir da etwas wesentlich Reißerischeres erwartet ursprünglich und war angenehm überrascht. Also ich würde sagen, wir gehen da gleich einmal auf die Bewertungen. Ich sage, bitte unbedingt anschauen. Das ist spannendes, erfrischendes, junges Kino. Ich gebe ihm 8 von 10 Punkten.
Ich gebe ihm 9 von 10. Und ich bin gespannt irgendwie, was die nächsten YouTuber noch so auf die Reihe stellen. Und Backrooms muss ich mir auch unbedingt noch anschauen. Das war ja auch von einem YouTuber.
Voll, also im Vergleich zu Backrooms, den wir letzte Woche besprochen haben, das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Filme. Aber ich würde jetzt auch Obsession dieselbe Punktzahl geben wie Backrooms letzte Woche. Also ich würde auch so wie du, Teddy, 8 von 10 Punkten geben. Schaut euch den unbedingt an. Es wird dem Hype total gerecht. Geht ins Kino, auch wenn ihr schon seit Wochen davon hört. Es ist dann doch ganz anders, als ihr vielleicht erwartet. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Film. Das ist ein Superheldenfilm von DC, Supergirl. Teddy, was hat's damit auf sich?
Ja, das ist der zweite Blockbuster der Woche. Schauen wir mal, ob es wirklich ein Blockbuster wird. Rein budgetmäßig ist es. Ja, Millie Alcock. Wir kennen sie aus der ersten Staffel von House of the Dragon. Die verkörpert Supergirl, wurde als Charakter am Ende von James Gunns Superman im Vorjahr, den wir also quasi im Vorjahr, im Sommer des Jahres 25 kennenlernen konnten, als chaotisch überdrehte Cousine des Helden eingeführt, die ihre Zeit meistens gemeinsam mit ihrem Hund Krypto auf dem Planeten mit roten Sonnen verbringt. Orte, an denen sie vor allem alkoholgeschwängerte Partys feiern kann. Ja, und genau mit so einem Trinkgelage beginnt auch ihr Solofilm. Das Trinkgelage, in welches die kürzlich verwaiste Ruthie hineinplatzt. Die wirbt in der Spelunke um Unterstützung. Sie hat die Mordung ihrer Eltern, also und ihres Bruders mit ansehen müssen und will sich hierfür rächen. Der Bösewicht heißt Krem, Supergirl will davon zunächst nichts wissen, unterstützt das Mädchen, letztendlich aber doch, als besagter Bösewicht namens Krem ihren Hund Krypto vergiftet. Was folgt, ist dann so eine Art Schnitzeljagd durch den Kosmos, um das Gegenmittel aufzutreiben. Rasen die beiden durch eine Reihe sepiafarbener Planeten, heruntergekommene Bars und zahlreiche Kampfszenen. Ja, nur so viel zum Plot. Was wissen wir über den Film? Also James Gunn hat, wie schon erwähnt, mit Superman im Vorjahr das neue DC-Filmuniversum aus dem Boden gestampft. Eine reichlich undankbare Aufgabe, wie ich finde, in einer Zeit, in der sich eine gewisse Müdigkeit gegenüber Superheldenfilmen nicht mehr verleugnen lässt. Bislang hat Gunn die neue DC-Ära aber um eine klare und für ihn typisch eigenwillige Vision gebaut. Das ist stilistische Vielfalt, perfekte, oft auch gegen den Strich gebürstete Besetzungen, coole Soundtracks und jede Menge Witz und auch Herz. Ja, und jetzt kommt an diesem Punkt für das DC-Universum Supergirl daher und ja, präsentiert sich als lebhaft schrilles, für mich aber letztendlich aber nicht vollends überzeugendes Weltraumabenteuer. Die Story selbst fand ich persönlich nicht so prickelnd. Was mich aber am meisten gestört hat, ist die Tatsache, wie blass die Nebenfiguren sind. Jason Momoa wird hier als Lobo, eine Art Glamrock-Söldner, ja, eine mir völlig unbekannte DC-Kultfigur eingeführt. Und ich muss zugeben, die Rolle steht ihm besser als die von Aquaman. Dass aber der große Bösewicht des Films, Cram, so blass bleibt, war für mich eine echt vertane Chance. Ich zumal der verkörpert wird von einem wirklich guten Charakterschauspieler, einem Belgier namens Matthias Schönertz. Gut gefallen haben mir die Chemie zwischen Supergirl und dem Mädchen Ruthie, vor allem aber die Flashbacks, die wahre Ursprungsgeschichte unserer Heldin erzählt, die offenbaren uns, warum sie eigentlich so verkorkst ist, wie sie ist. Diese Szenen bilden den emotionalen Kern des Films und waren für mich das Beste. Im Vergleich dazu wirkt die Suche nach dem Gegenmittel in der Gegenwart oft zerfahren und tonal unausgegoren. Hier driftet der Film für mich zu sehr so in Mad Max-Gefilde ab und das hat mir weniger gut gefallen. Wie fandest du
das? Ja, du hast jetzt eh schon vieles gesagt. Ich sehe das feministischer, aber finde, dass es irgendwie nicht ganz aufgegangen ist. Also ich hätte mir gehofft, dass ich ihn mehr mag. Ich finde irgendwie die ganze Thematik schon ein bisschen, also nicht die feministische Thematik, versteht mich nicht falsch, aber das ganze Superman-Ding jetzt schon ein bisschen ausgelutscht und es ist irgendwie schon ein Einheitsbrei, finde ich. Ich finde die Kara richtig, richtig cool. Ich finde es cool, dass sie nicht perfekt ist und rau ist, verletzlich ist, sich menschlich zeigt, aber irgendwie ist es mir dann trotzdem wieder ein Stück zu wenig gewesen. Also ich hätte mir dann auch wieder mehr Hintergrund und mehr Story zum Schmerz und so gewünscht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, vielleicht habt ihr da eine Antwort für mich, warum ist es immer noch Supergirl und nicht Superwoman?
Das spricht der Film ja auch an in einer der besseren Szenen.
Ja, aber es gab keine Antwort.
Weil die Figur halt so heißt und sie das niemals ändern können, weil es da halt schon eine jahrzehntelange Geschichte sicher in den Comics gibt, warum die Figur so heißt. Aber sie machen sich auch darüber lustig, dass sie kaum jünger ist als Clark Kent, also als Superman. Und er heißt Man und sie heißt Girl. Eben. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn.
Voll.
Mir ist so ein bisschen so gegangen, es erinnert schon sehr an James Gunns eigene Superheldenfilme. Also er hat ja für Marvel die ganze Guardians of the Galaxy-Reihe umgesetzt und ich finde, das erinnert jetzt sehr stark auch daran. Also es gibt wahnsinnig viele schrille Figuren. Man muss eigentlich auch fast in jeder zweiten Szene so an Star Wars denken. Also jede Szene ist eigentlich wie die Cantina-Szene aus Star Wars. Also die gibt es 10-mal in Supergirl. Sie gehen immer von einer Location in die nächste, das sind irgendwelche komischen Aliens. Und es gibt einen poppigen Soundtrack, das ist ja auch ganz typisch, wie du schon gesagt hast, Teddy für James Gunn. Es ist alles ein bisschen bunter, lustiger. Was sich dann ein bisschen gebrochen hat für mich mit ziemlich ernsten Themen, die der Film dann so einstreut am Ende. Also es geht dann eigentlich um Menschenhandel mit jungen Frauen. Das wird aber auch nur so am Rande eingeführt. Das ist ziemlich ungeschickt, finde ich auch.
Ja.
Und diese Vermischung passt auch irgendwie gar nicht. Der Bösewicht ist wie so aus schlechten Marvel-Filmen vor 15 Jahren, wo man sich immer drüber lustig gemacht hat, dass die Superhelden cool sind, aber die Story ist irgendwie doof.
Mhm.
So ist das da jetzt auch. Das Beste an dem Film ist auf jeden Fall die Hauptdarstellerin.
Ja.
Also, und auch wie sie gezeichnet ist, die Figur finde ich total cool. Also wie sie da am Anfang die ganze Zeit am Party machen ist und eigentlich sich für nichts interessiert. Das fand ich cool und auch nachvollziehbar und irgendwie auch überraschend menschlich für einen Superheldenfilm. Was mich aber voll irritiert hat, was ich euch fragen muss, sie reisen immer von einem Planeten zum nächsten und es gibt ganz oft so ein wie so schottische Highlands-Setting. Und mir kam es immer vor, dass das dasselbe Setting ist, aber sie verkaufen es, glaube ich, für 4 verschiedene Planeten. Ging euch das auch so? Also ich habe irgendwann gar nicht mehr verstanden, wo sie sind oder ob sie einfach immer das Selbstsetting genommen haben und dann erzählen, dass das jetzt andere Planeten sind.
Also ich habe das jetzt gar nicht so genau jetzt irgendwie also das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich habe da nur bei den Endcredits irgendwie gesehen, ich glaube, sie haben es zum Teil in Australien gedreht, auf Island haben sie was gedreht. Also es waren schon offensichtlich mehrere Locations im Spiel. Aber gut, natürlich, ich denke, letzten Endes ist es auch... Ich habe gelesen, der Film hat nicht so viel gekostet wie Superman und da war um einiges günstiger, weil sie vielleicht irgendwie schon vorab gewusst haben, okay, für Supergirl gibt es jetzt vielleicht nicht so eine riesengroße Fanbase grundsätzlich von vornherein. Das heißt, sie wollten da, glaube ich, weniger Risiko fahren. Man war teuer genug letzten Endes, man sieht es ja. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt nicht jeden Cent auf der Leinwand sehen wird. Die haben da schon alles reingepackt, aber ich finde auch, unterm Strich war es ein bisschen unausgegoren. Also tonal hat da einiges nicht gepasst für mich. Ich bin voll bei dir. Eigentlich waren es ja dann, das war eine ziemlich düstere Geschichte, die da am Ende erzählt wird. Und das wird eigentlich nur so oberflächlich irgendwie so, ja, da fahren so drüber, aber es geht nichts in die Tiefe. Und wie gesagt, das Beste ist, wie ihr sagt, ich bin auch ein riesen Millie Alcock-Fan, ich finde die großartig in der Rolle. Und vor allem diese Szenen auf Krypton, also auf eben, damit man halt dann versteht, was halt mit ihren Eltern war und so und was sie da durchgemacht hat, das war mit das Beste und davon hätte ich gern mehr gesehen.
Hast du die Comics gelesen?
Nein, leider nicht. Ich habe aber jetzt rausgefunden, dass im Vergleich zu vielen anderen Comic-Verfilmungen, die ja eigentlich aus verschiedenen Comics irgendwie so zusammengestückelt werden oder einfach ein Drehbuchautor setzt sich hin und erfindet einfach eine neue Geschichte zu einem Helden. Bei diesem Film geht es wirklich um ein ganz bestimmtes Comic, das verfilmt wurde. Und das ist irgendwie ein richtiges Kultding. Also Superman und Supergirl, Auskenner, Comic-Fans lieben diese Vorlage und viele von denen, die die Vorlage kennen und den Film schon gesehen haben, fanden den Film auch gut. Also die sehen das ein bisschen anders als wie wir, weil sie halt vieles natürlich dann wiedererkennen aus diesem Comic. Ja.
Ja, also, wie würdest du ihn bewerten?
Also ich würde Supergirl 5 von 10 Punkten geben. Ich hätte mir echt gewünscht, dass der Film so cool ist wie die Hauptfigur oder ein bisschen origineller oder auch so dazu passt. Also Millie Alcock ist extrem cool, aber der Film rundherum stinkt ein bisschen ab im Vergleich, finde ich.
Dem schließe ich mich an. Ich würde auch 5 von 10 hergeben.
Ja, ich bin ein James Gunn-Fan. Ich sage 6 von 10 Punkten. Ich sage, Peacemaker und Superman waren Hits und haben Lust auf mehr gemacht. Supergirl erfüllt diese hohen Erwartungen nicht ganz. Das schmälert für mich aber meine Vorfreude auf Clayface, der angeblich der erste Superhelden-Horrorfilm sein soll. Und die Neo-Noir-Version von Lanterns, also die Serie, die wir jetzt dann im Spätsommer kriegen werden, ja, nicht. Also ich freue mich schon drauf.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten und letzten Film. Sicher auch der kleinste Film, aber nicht der schlechteste, würde ich sagen, diese Woche. Im Power Ballad spielt Paul Rudd einen mittelalten Hochzeitsbandsänger in Irland. Er ist eigentlich Amerikaner und hatte mal große Ambitionen, Rockstar zu werden und lebt aber mittlerweile mit seiner Familie eben in Irland, hat eine Tochter und eine Frau, lebt in einem normalen Vorstadthaus und hat seine Ambitionen, mal ein großer Musikstar zu werden, eigentlich längst begraben, bis er auf einer Hochzeit auftritt, wo auch ein Ex-Boyband-Star als Gast anwesend ist. Und es kommt eben dazu, dass sie zusammen auf der Bühne auch einen Song performen und danach dann den ganzen Abend miteinander verbringen, sehr viel trinken, so rumjammen und komponieren und sich gegenseitig Lieder vorspielen. Und dann viele Monate später hört Rick eben den neuen Song dieses Ex-Boyband-Stars Danny im Radio. Der wird gespielt von Nick Jonas, was natürlich ein bisschen selbstreferenziell ist, weil Nick Jonas ja auch ein ehemaliger Boyband-Star ist, der sich jetzt vielleicht versucht, seine Karriere anderswertig aufzustellen. Auf jeden Fall hat der einen neuen Hit und Rick denkt sich, das klingt doch sehr verdächtig nach einem Song von mir und versucht eben, seine Anteile an diesem großen neuen Erfolg einzufahren. Man kann sich jetzt schon ziemlich genau denken, wie der Film verlaufen wird oder ausgeht. Und es ist auch wirklich total vorhersehbar. Aber ich finde, darauf kommt es nicht an. Der Film lebt einfach von der Dynamik von den beiden Hauptdarstellern. Und Paul Rudd und Nick Jonas sind wirklich beide mega gut, finde ich. Und wenn man schon andere Filme von dem Regisseur gesehen hat, das ist John Carney, der war selbst mal Musiker und dreht jetzt eigentlich seitdem immer Filme so über Musiker, die nicht so ganz perfekt sind oder irgendwie so ein bisschen mit dem Leben hadern. und dann durch die Musik wieder zu sich selber finden. Und das sind mal ganz große Maßstäbe, mal ganz kleine Maßstäbe. Also es gibt zum Beispiel Sing Street von ihm oder Can a Song Save Your Life. Und das ist jetzt genau wieder so ein Film, also eine sehr warmherzige Tragikomödie, die sehr vorhersehbar ist. Also man kann sich in der ersten Szene schon denken, wie das ausgeht, und aber am Ende hat es mich trotzdem emotional total gepackt. Wie habt ihr das gesehen?
Stimme ich dir gar nicht zu. Mir hat er wirklich gar nicht gefallen. Also zuerst will ich mal vorwegnehmen, dass ich gar nicht finde, dass sich irgendwie jeder Film neu erfinden muss. Ganz im Gegenteil, ich mag es auch irgendwie, wenn was vorhersehbar ist, und finde, es ist irgendwie ganz nettes Wohlfühlkino. Aber ich mag Musikfilme nicht so. Da hört sich irgendwie mehr der Spaß auf. Und ich finde, Rick ist einfach so ein typischer Mann in der Midlife-Crisis, das hat mich voll gestört. Er kann sich einfach nicht damit abfinden, dass sein großer Traum gescheitert ist, und statt loszulassen, hat er sich so reingesteigert, und ich habe einfach, glaube ich, kein Verständnis mehr für Männer und ihrem großen Ego. Die sollen irgendwie lieber in Therapie gehen, als Filme daraus zu machen.
Ja, interessant. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich persönlich kann mich Jakob hier nur anschließen. Es ist eine bezaubernde Tragikomödie. Regisseur Kahn interessiert sich hier für weit mehr als nur für Lacher. Eigentlich ist es für mich letztlich dann so, also ich fand es bemerkenswert, wie der Film auch so diese latente Verzweiflung des mittleren Lebensalters und eben unerfüllte Lebensträume auslotet. Mir ist es halt so gegangen, können sehr offen sagen, ich bin älter als du. Ich sag, Lebensträume hat jeder irgendwann, und triffst du Entscheidungen, die einfach in eine andere Richtung gehen, und manche Sachen fallen halt einfach zur Seite. Und ich sage jetzt nicht, dass du es begräbst, aber man weiß, dass es halt vielleicht nicht sich bewahrheiten wird. Und ich fand die von Paul Rudd verkörperte Figur, ich habe mich da ein bisschen auch wiedererkannt. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt einen Song geschrieben habe, der da irgendwie gestohlen wurde, aber mit so einer gewissen Lebenserfahrung stellst du halt fest, dass es halt dann auch irgendwie so etwas ist. Ich habe es weniger gesehen, so wie er will es unbedingt so seine Anteile an dem Song einfahren. Ja klar, das ist eigentlich naheliegend, dass du sagst, dass wenn du das Gute im Menschen siehst und du teilst dir was mit jemandem, dass du das dann halt bekommst, was dir halt zusteht. Aber hier ging es dann letzten Endes, glaube ich, für ihn dann auch mehr so um eine Bestätigung. Er wollte einfach nur die Bestätigung, dass er mal was geschafft hat, worauf eigentlich sein ganzes Leben hingearbeitet habe. Ich glaube, es ging ihm dann weniger um die Kohle, sondern vielmehr um die Wahrheitsfindung. Er wollte einfach nur, dass man ihm bestätigt, dass der Song jetzt eigentlich auch von ihm stammt.
Aber ich fand genau da irgendwie die Gegenüberstellung ein bisschen boomerhaft, weil der Popstar irgendwie so als oberflächlich und kommerziell dargestellt wurde und Rick selbst als Künstler. Das hat mir nicht gefallen.
Obwohl ja auch, also ich finde auch die Perspektive vom jungen Popstar doch schon nachvollziehbar in dem Film. Also ich finde, man kann nachvollziehen, warum er jetzt überspitzt gesagt Rick's Song klaut, damit er wieder einen Hit hat.
Ja.
Also ich finde auch beide Perspektiven sind nachvollziehbar. Es stimmt sicher, was du sagst, Ines, ist schon ein bisschen klischeehaft, und man denkt sich, okay, wenn die beiden Männer halt eine Minute miteinander reden würden, wäre die Sache wieder gegessen.
Genau, ja.
Aber eigentlich geht's ja im Film schon irgendwie um was anderes, nämlich darum, dass die beiden realisieren, was sie vielleicht alles schon erreicht haben oder was sie sich Gutes geschaffen haben im Leben, und gar nicht nur um die Karriere. Also ich finde, diese Gegenüberstellung von Familienleben und Popstar-Karriere ist natürlich jetzt nicht besonders tiefgehend. Das ist schon auch irgendwie eine platte Gegenüberstellung, aber so als emotionale Geschichte hat das für mich schon funktioniert.
Absolut. Also ich finde auch, es stimmt schon, natürlich kann man sagen, okay, da sind jetzt die Klischees drinnen, aber auch jetzt sogar im Vergleich mit Supergirl, das, was mir an dem Film so extrem gut gefallen hat, ist, dass eben diese kleinen Nebenfiguren hier wunderbar funktioniert haben. Also ich habe das Kino mit einem breiten Grinsen verlassen, und für mich war es wirklich so ein, ich würde sagen, das ist der nahezu perfekte Wohlfühlfilm. Also wenn du 2 Stunden irgendwie deine Sorgen vergessen willst und so und an das Gute im Menschen glaubst, dann schau dir diesen Film an.
Habt ihr auch die ganze Zeit gedacht, dass die Tochter von Rick sich noch irgendwas mit dem Popstar anfangen wird?
Nein.
Darauf habe ich gewartet.
Nein,
die ist ja viel zu jung. Ich dachte, die ist so 15 oder so.
Okay.
Nein, ich glaube, der Popstar, also Danny Wilson, Nick Jonas, soll ja schon über 30 sein.
Okay, das geht sich dann nicht aus.
Irgendwie auch in seiner eigenen, nicht Midlife-Crisis, aber der steckt ja auch so in seiner eigenen
Quarter-Life-Crisis.
Quarter-Life-Crisis oder irgendwas danach.
Tja, Männer.
Na gut, also Ina, dir hat er nicht so gut gefallen. Was würdest du dem geben?
2 von 10.
2 von 10.
Wow.
Jakob?
Ich würde 7 von 10 geben. Das ist vielleicht jetzt niedriger, als es geklungen hat. Es ist, wie gesagt, kein Film, der das Genre revolutioniert, aber für das, was er macht, funktioniert er außergewöhnlich gut und überzeugt vor allem eben durch die beiden Hauptdarsteller. Also das ist wirklich super. Also ich finde Paul Rudd und Nick Jonas in ihren jeweiligen Rollen sehr einnehmend und das hat mich schon gefesselt.
Ja, ich mag die Story. Ich finde die Schauspieler durch die Bank super und das Herz wird auch bedient. Ich fand, das war einfach ein schöner Film, den sich jeder anschauen sollte. Ich gebe ihm 8 von 10.
Alles klar. Dann sind wir am Ende unserer 3. Folge, haben alle 3 Filme besprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin, haltet gut die Hitze durch.
Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Ja. Tschüss.
Ciao.